ja gut aus, die Bluse. Ist die von uns? Nicht von uns? Und dann gefällt sie mir nicht. Also wie gesagt.
Ist es denn wirklich so, dass wir jeden Dreck, der vom Westen kommt, nur kopieren müssen?
Auf die Beine, ihr Abwender!
Mit einem Fernsehkünstler ist es wie mit unserem Schweinebraten.
Was?
Er kriegt auch erst sein richtiges Gesicht in der Röhre.
Die Menschen können alles. Das hängt vom Charakter ab. Verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.
Du bist doch unter uns beiden, Steffi, auch die Statistikerin. Wie viel der Podcast Fernsehfunk und Muckefunk ist denn das eigentlich?
Oh, ich glaube der 183. Nein, Spaß beiseite. Es müsste jetzt der 31. sein.
Ah, okay.
Und alle haben Spaß gemacht.
Ja.
Ich habe ein bisschen im Gefühl, dass das heute so weitergeht.
Das wird garantiert so. Also willkommen zu unserem Podcast, der Spaß macht, wo wir ein bisschen in die Zeit zurückgehen, aber natürlich mit Menschen reden und uns freuen und uns austauschen, die im Hier und Heute leben und sich gut reflektieren können. Und heute ist es die Rocklady Petra Zieger, bei der wir zu Gast sind. Wow. Petra.
Hallo Petra.
Ja, Rudi.
Ich bin da.
Da ist sie wieder.
Ich freue mich.
Ja, du, wir sind wirklich sehr gespannt, weil du hast ja auch ein Rock'n'Roll-Leben, was in keiner Sekunde langweilig gewesen ist. Da müssen wir ein paar Sachen rauspicken. Steffi, darf ich anfangen?
Ja, bitte.
Ja, weil ich habe etwas gelesen in einer großen Zeitung. Da wurde wieder so eine Nummer gemacht. Petra Zieger, die Tina Turner des Ostens. Ganz ehrlich, da habe ich gleich so einen Hals und möchte überhaupt ja nicht weiterlesen.
Warum?
Sag mal. Naja, warum muss man in einer Zeitung jemandem, der viel geleistet hat, der Eigenes gemacht hat, der eine Personality ist in dieser Branche, warum muss man sagen, sie ist die Tina Turner des Ostens?
Ja, weil das in Deutschland so ist. Man muss immer verglichen werden, in eine Schublade gesteckt werden. Ja. Ist einfach so.
Ja.
So. Und es gibt ja doch immer Leute, die sagen, wer ist das? Für die...
Aber meine erste Frage, wer ist Tina Turner?
Können sich eventuell dann in diese Richtung orientieren, was eigentlich auch gar nicht stimmt. Aber ich sag mal so, von der Energie her und vom Feeling fühle ich mich da gut aufgehoben.
Ja, okay, alles klar. Das ist ja letztes Jahr so ein Kompliment davon.
Ja, absolut. Ich liebe Tina Turner. Ich war in vielen Konzerten bei ihr und fand sie sensationell.
Ich habe es allerdings dieses Mal anders gemacht. Als meine Kollegen gefragt haben, bei wem ich heute bin, habe ich gesagt, Petra Zieger ist neben Tamara Danz die zweite große Rocklady der DDR. Kannst du damit besser leben?
Da würde ich sofort Beifall klatschen.
Mit daneben kann ich nicht leben. Ich glaube, auf einer Ebene.
Ja, auf dem Podium, auf einer
auf
Ebene.
Auf dem Podium. Obwohl, ich glaube, Tamara hat das nicht so gefallen. Sie hatte schon eher dieses Konkurrenzdenken, was ich nie hatte. Und ich will das auch nicht haben. Also ich glaube, da geht's mir besser. Und ich finde, jeder von uns, damals auch gab es ja viele Frauen oder einige Frauen, die wirklich sehr gut im Geschäft waren und die einfach tolle Shows geliefert haben in der DDR damals. Und jede war für sich separat einfach so individuell und so gut, dass man sich nicht vergleichen muss oder ein Konkurrenzdenken andenken muss. Also für mich war das... Ich fand die alle gut und ich habe mich darüber nicht geäußert. Ich habe mein Ding immer für mich gemacht mit meiner Band und ich war ich.
Mhm. Also man steht ja doch in einem, in Anführungsstrichen sage ich das jetzt, doch schon in einem Wettbewerb irgendwie. Jetzt ja nicht im Sinne von, wer ist jetzt höher, weiter, schneller oder so, aber man sieht, man ist nicht die einzige Schöne und Gute auf der Welt.
Darum geht's auch nicht. Aber Tamara und Silly, die haben ja eine andere Art Musik gemacht. Ich war breiter aufgestellt, vom Rock'n'Roll bis zur Ballade. Und ein bisschen mehr im Mainstream unterwegs. Dadurch hatte ich auch viel mehr Fernsehsendungen.
Ja.
Konnte überall präsentiert werden mit allen Songs von den Alben. Also man konnte mich wirklich immer entsprechend der Fernsehsendung irgendwo reinstecken.
Ja, ja.
Und das war eigentlich für mich auch ganz toll.
Ja.
Und ich weiß natürlich, dass die Kollegen dann, wenn man sich mal gesehen hat, was sehr selten war, dass die dann sagen, wie kommst denn du immer in die Fernsehsendung, warum sind wir da nicht drin? Wo ich denke, naja, also ich tue gar nichts dafür. Ich mache meine Arbeit, ich liebe sie und ich bin, wie ich bin. Und dann sagen die, hier, da passt du rein, dort passt du rein. Also wir haben in viele Sendungen gepasst und das hat mir sehr geholfen, also auch der Band.
Ja, klar. Ja, es war ja auch eine Zeit, in der Fernsehen, auch Radiopräsenz natürlich,
ja,
auch gerade in dem Staat, in dem wir groß geworden sind,
ja,
natürlich für Popularität gesorgt haben.
Ne? Naja, und für uns war das ja, für Peter und mich damals, wir sind ja aus Thüringen gekommen und wir wollten eigentlich nicht nach Berlin. Ne? Also das war überhaupt nicht auf unserem Plan. Wir wären in Thüringen geblieben, hätten dort weiter Musik gemacht. Aber als dann das Angebot kam, ich habe ja alleine Festivals gespielt und habe dann auch Preise gewonnen und dann hat man eben gesagt, ah, du musst nach Berlin, weil in Berlin eben Fernsehen, Rundfunk und Plattenfirma ist. Ja, ja. Und dadurch, dass ich mit Peter schon zusammen war, war das ganz toll, weil wir haben uns dann gegenseitig gestützt und haben gesagt, naja gut, dann gehen wir zu dem Bulettenfresser. Machen wir. Ja. Und das war auch ganz schwer für uns und nicht einfach, aber jetzt wollen wir nicht mehr weg, schon lange nicht mehr. Wir fühlen uns sehr wohl hier.
Also klar, wer diesen Podcast jetzt hört, der weiß, wer Petra Tiger ist. Aber trotzdem, falls einer so aus Neugier sagt, wer ist Petra Tiger? Ja. Soll die Tina Turner des Ostens sein? Hör ich mal rein. Da müssen wir kurz erklären, wer Peter ist, den du eben angesprochen hast.
Ja, also Peter ist Peter Taute. Das ist der Mann für alle Fälle, aber bitte nur in meinem Fall. aber in erster Linie ist er natürlich der Drummer der Band, der Bandleader. Er hat Songs geschrieben, hat die Verträge gemacht, hat sich um die Technik gekümmert. Also Peter hat eigentlich für alles immer einen Kopf hergehalten, hat's Geld eingetrieben und wir haben uns eigentlich immer ins gemachte Nest gesetzt. Er hat alles vorbereitet und hat dann noch 2 Stunden die Show gespielt. Also ist schon eine Hochleistung, die er da über mit mir jetzt 45 Jahre schon betrieben hat.
Auch privat habt ihr richtig alles so. Da macht ihr alles richtig. Vielleicht machen wir heute im letzten Drittel unseres Podcasts nochmal so einen Beziehungsratgeber. Oder so.
Ja. Wie so ein 24 Stunden
zusammenarbeiten und zusammenleben. Also, da muss doch irgendwann, da muss doch ein Geheimnis bei sein, oder?
Aber war das eigentlich in der Branche bekannt, dass es Petra nur mit Peter gibt?
Ja. Wir haben immer gesagt, wir kommen nur im Doppelpack. Und das war am Anfang auch schwierig. Also, das wollten sie nicht. Kannst du auch mal alleine kommen? Nein, kann ich nicht. Und das war auch gut so, weil wir Frauen, das muss ich schon mal sagen, in der damaligen Zeit, wie es heute ist, weiß ich nicht, weil ich habe ja auch jetzt ein gewisses Alter. Aber damals war das so, waren wir schon freiwillig. So, also wenn ich da mit Hotpants da rumgelaufen bin, hatte mir tolle Klamotten für die Bühne genäht und das war schon auch heiß, aber es war eben auch angesagt. Das war völlig up to date. In dem Moment habe ich mir auch keine Birne gemacht, fand das einfach cool, hat zur Show gepasst, zur Musik. Und habe das ausgelebt. Ja, aber ich habe das auch ausgelebt. So, aber ich habe niemals gedacht, dass man dann eben auch so sicherlich anecken kann und dass das eben, also vielleicht manche Leute dann, also völlig zu viel Erotik, ist für sie zu viel Erotik oder so, aber ich dachte, das gehört dazu. Ich muss es rauslassen.
Ja, ja, ja.
Ich muss die Musik leben.
Gab es da irgendwelche Sittenwächter oder irgendwen, der dich versucht hat, da einzuschränken?
Ja, das gab's immer mal, natürlich. Also bei Fernsehsendungen schon. Dass sie dann gesagt haben, hast du noch was anderes mit? Ich sag, ja, will ich aber nicht. Mhm. Und da hatte ich schon wieder den ersten Fettnapf, in dem ich saß. Mhm. Das ist sehr oft passiert, aber ich habe mich dadurch auch durchgesetzt und habe mein Ding gemacht und habe mir nicht irgendwas anziehen lassen, was ich nicht wollte. Weil für mich war das immer eine Einheit. Ich habe ja auch mal damals Schneiderin gelernt und ich habe Gesang studiert und für mich war das eine gute Symbiose. So dachte ich, das passt gut zusammen und dadurch, glaube ich, habe ich mich auch ein bisschen abgehoben mit der Art der Kleidung und den Stoffen. Es gab ja eigentlich keine Weststoffe in der DDR zu kaufen und ich habe halt immer geguckt, wer hat Westverwandtschaft, wer lässt sich was schicken, wer braucht nichts mehr davon von den Stoffen und durch die Damenmaßschneiderei, wo ich in Erfurt gelernt habe, da sind immer Frauen gekommen, das waren teilweise auch Schausteller und die hatten einmal im Jahr einen tollen Ball und die haben sich Stoffe im Westen kaufen können oder haben sie geschickt bekommen und wir haben diese tollen Kleider genäht. Und wenn dann so Fetzen übrig waren, so kleine Schnipsel, habe ich die alle aufgehoben. So. Okay. Also dachte ich so wie Patchwork, ich muss mir da Schönes was draus nähen und wenn ich nur irgendwas, eine Kleinigkeit draus mache und das irgendwo dran peppe oder tolle Knöpfe. Ich dachte, ich will nicht so einen ollen Plastikknopf irgendwo dran haben, muss ein schöner Knopf sein, ja. Und das waren eben so Kleinigkeiten, die es ausgemacht haben, wo ich dachte, nö, damit hebe ich mich ab und das passt zu mir. Und im Nachhinein, wenn ich jetzt so Gespräche führe und die Leute sprechen mich an, dann sagen sie wieder immer, ja, das war's ja, was du da immer anhattest. Also das mussten wir dann auch haben, wo ich denke, das ist mir damals aber nicht so zu Ohren gekommen.
Ja.
Weißt du, wir waren ja so viel unterwegs, wenn man überlegt, über 200 Konzerte im Jahr, manchmal noch mehr. und auch immer alleine gespielt. Wir haben eben selten die Kollegen dann auch getroffen. Aber eben die Fernsehshows und Klamottis und auf geht's, Rock'n'Roll.
Aber sich so dermaßen durchsetzen zu müssen als Thüringerin in Berlin, als Frau in der Branche, gegen Widrigkeiten, wo dich jemand anders haben wollte. Hast du das realisiert, dass du dann innerlich gedacht hast, also gegen alles, ich bin hier diejenige, die den Weg vorgibt, oder wie hat sich das entwickelt?
Also am Anfang war das schon so, dass das ist mir aber später dann erst klar geworden, dass die so gedacht haben, naja, blond und naiv, sage ich jetzt mal, war ich ganz bestimmt auch. Also denke ich schon, wenn ich manche Fernsehsendungen sehe oder Interviews, dann denke ich, oh, also das war schon wirklich sehr zurückhaltend und so schüchtern und so. Und ich weiß noch, Marianne Oppel war im Rundfunk. Und wir haben ein Festival gespielt, Bratislavska Lyra, und es ging um Interviews. Und sie hat mich dann zur Seite genommen und hat dann gesagt, Petra, das musst du lernen. Du musst mit den Leuten sprechen lernen. Das ist ganz wichtig. Und dann dachte ich mir, oh Gott. Und das war schon für mich, als ich die ersten eigenen Konzerte gespielt habe, sehr, sehr anstrengend und ungewöhnlich zu moderieren. Ihr könnt das. Also du, Jürgen, du bist ja nun der absolute Crack. Du kannst es. Aber für mich war das wie ein separater Beruf.
Ja.
So. Und für mich ist das auch ein separater Beruf, ein Moderator. Also das muss man eben wirklich gut können.
Ja.
So. Und dann habe ich gedacht, ich muss irgendwie versuchen, so eine Verbindung zwischen den Songs und dem Publikum herzustellen. Das kannst du nur mit, ja, Sätzen, etwas erzählen. Und das habe ich dann gelernt und das vergesse ich auch nie. Denn, und mittlerweile kann ich das wirklich gut, dass ich Geschichten erzähle, die auch so sehr privat sind. Also die mich selber bewegen auf der Bühne. Oder ich kann mit dem Publikum agieren, was ich früher nicht konnte. Ich habe nicht mal meine Eltern im Publikum gesehen. So aufgeregt war ich. Dann denke ich, wir waren auch da. Ich sage, wo wart ihr denn? Ich habe keinen gesehen. Ich sehe, habe niemanden gesehen vor Aufregung. Und jetzt kann ich das alles überblicken und denke, na, jetzt gucken wir mal, wie es denen so geht da unten.
Ja. Na ja, klar, und wir haben eine Routine schön. Und dann auch die entsprechende Ruhe und Gelassenheit. Und,
na ja, ich bin trotzdem aufgeregt.
Ja.
Aber ich habe jetzt so eine andere Art der Arbeitsweise und weiß, wir wollen alle eine schöne, entspannte Zeit haben. Und wenn dann einer da sitzt, der so ein bisschen muffig guckt und irgendwas ist, dann sage ich, was ist denn los? Und dann guckt die Frau schon in die Ecke und dann sage ich, alles gut.
Ja,
ne?
Ja.
Lass es dir heute nur gut gehen, wir wollen Spaß haben. Alles andere zählt heute nicht. Und es funktioniert. Ja, gute Laune verbreiten, also wir haben ja genug an der Backe in diesem Land und mit uns allen und deshalb ist das für mich, ich sag sowieso immer so, der schönste Beruf für mich, weil ich habe es nur mit schönen Dingen zu tun, nur mit Spaß, mit Party. Und wenn dann Menschen zu mir kommen, die mir erzählen, wie es ihnen geht, und vielen geht's ja wirklich nicht so gut, das erzählen sie ja dann auch, dann baue ich sie wieder ein bisschen auf und sage, denk an das Gute, und man muss an das Gute glauben und nicht sich an alten Dingen festhalten, die einem überhaupt nichts bringen. Aber ich meine, das sage ich so, ich muss an mir selber arbeiten. Muss ich ja selber auch immer für mich so, ne, reflektieren.
Sag mal, als salopp, so, deswegen wurde auch Entertainment ja erfunden, um den Leuten ein paar schöne Stunden zu machen.
Ja.
Und sie das auch vergessen zu lassen. Und wohl dem, der es schafft, so eine Stellung
aber Jürgen,
zu erreichen.
Entertainment haben wir nicht gelernt in der DDR. Wir haben Gesang studiert. Und dann wurden wir rausgeschickt oder wir konnten gehen. Und ich weiß noch, in Weimar in der Hochschule, also es gab eine Sängerin, die war so gut, die hat so toll gesungen. Die konnte nicht auf der Bühne stehen. Die hat so ein Lampenfieber gehabt. Ja. Und ich bin irgendwie durchgekommen. Ich wollte das unbedingt und habe den Spaß nicht dran verloren. Und glaube eben auch diese Energie und dieses Emotionale, mich bewegt das ja dann auch immer sehr. Ich kann ja da so richtig ausrasten. Ja, deshalb gucke ich mir auch alles so an, wo ich so richtig mitmachen kann.
Ja, ja.
Und du hast mit 20 schon in einer Big Band gespielt.
Ja.
Ne? Also da muss man ja auch ein bisschen.
Ja, und da waren wir drei Frauen. Und vorher war ich ja in der Rockband in Gotha mit Peter zusammen. Da habe ich dann also auch mal die harte Schule so mitgemacht. Aber dadurch, dass ich Peter an meiner Seite habe, war das überhaupt nicht schwer. Und habe mich da, es war auch eine gute Partnerin, wir hatten ja noch einen Sänger und der hat so ein bisschen wie Joe Cocker gesungen. Das waren die Phonoklex Band. Und wir sind mit denen bis heute befreundet.
Ja, ja. Aber das war schon auch diesbezüglich eine Stütze, dass alle Kollegen wussten, du bist mit Peter zusammen. Mhm. Mit der, ich sag's jetzt mal, respektiere ich bitte mit Anführungsstrichen, mit der blonden Maus kannst du jetzt hier nicht so rumalbern, genau, und Dings, ja, und so, ja. Finger weg, Zurückhaltung.
Na, versucht haben sie es trotzdem.
Ja, ja. Ja. Aber dafür sind's Musiker.
Ich bin mein Aufpasser jetzt.
Ja, ja. Naja, aber ich glaube schon, das wird dir häufig. Hast du so eine Begegnung, dass, weil du auch sagtest, du redest dann auch mit den Menschen, wenn sie sagen, oh ja, nicht so schlecht und so, die sagen, oder die Bewunderung zum Ausdruck bringt, dass du als Frau in dieser Branche das geschafft hast. Weil du bist ja bis heute, stehst du da selbstbewusst, kraftvoll auf der Bühne und machst. Und dazu gehört ja, behaupte ich jetzt einfach mal, als Frau mehr als
Mann. Das mag sein, oder? Aber das habe ich nie so gesehen. Nee. Also ich habe dann den Unterschied zwischen Mann und Frau gemacht. Ich habe mein Ding gemacht habe geguckt, wie machen die das? Wie sind die Frauen drauf? Und dann, es kommt einfach so aus mir raus. Mhm. Es ist in mir drin.
Ja.
Und da muss ich immer an meinen Vater denken, der war ja so ein richtiger toller Radsportler zu DDR-Zeiten, unheimlich erfolgreich. Mhm. Und der hat immer gesagt, Mädchen, mach das, was dir Freude bringt, was dir Spaß macht, solange du das kannst. Und so ist es einfach. Also den Vergleich habe ich nicht gemacht, aber natürlich kam es schon jetzt in den Gesprächen im Nachhinein, ne? Wenn man dann mit dem Publikum so spricht, dann sagen die, ah Mensch, wir sind ein Alter, wie du das machst. Und dann denke ich immer, ich mach's einfach, ich denke gar nicht drüber nach.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das, ich glaube, bei Peter und mir war das auch immer so, wir haben immer nach vorne gedacht. Wir haben nie zurückgeblickt. Ich meine, du hast selber Geschichten miterlebt, was mit uns passiert ist, ja, in der DDR, so mit Managern und mit allem, ein Theater und ein Stress, und dadurch, dass wir das dann aber abgehakt haben und haben gesagt, das tut uns nicht gut, wir müssen die meiden, diese Menschen, müssen wir meiden, wir dürfen denen nicht über den Weg laufen, die dürfen keine Angriffspunkte bekommen, das haben wir gut hinbekommen, wenn die sich alle da in Rockhausen getroffen haben, haben wir gesagt, sollen sie machen, wir gehen da jetzt nicht hin, so, ja, wieso kommst du denn nicht, ich sage, Kann ich. So. Ja. Ich wollte sie jetzt auch nicht irgendwie dann beleidigen. Habe ich gesagt, nee, ich komme nicht. Aber ich wusste, das möchte ich nicht. Ich möchte nicht in die Konfrontation. Und die hätte ich dann gemacht.
Ja, ja.
Ich kann dann nicht da sitzen und dann grinsen und Küsschenfraktion bedienen. Das kann ich nicht. Küsschenfraktion.
Ja, ja, ja.
Da bin ich also...
Okay. Das ist bemerkenswert, finde ich, weil in dieser Branche lernt man sehr viele kennen, die dann praktisch über ihren Schatten springen und denken, na gut, dann gehe ich da mal hin, es könnte mir ja nützlich sein.
Ja.
Wenn man so viele Jahre darauf verzichtet hat und trotzdem vorne dabei ist, dann hat man echt schon was geschafft, glaube ich.
Ja, es gibt sicherlich Kollegen, die diese Küsschenfraktionsnummer so verstärkt fahren müssen, weil es ihnen an Potenzial fehlt.
Mhm.
Weißt du, die wuseln im Background und machen diese so und machen dann irgendwie ihren Weg, aber da fehlt das Potenzial. Wenn du Potenzial hast, ich zeige jetzt mit meiner Handfläche auf Petra, und wenn du weißt und selbstbewusst, was du kannst und auch weißt, was du nicht kannst, das gehört ja immer alles dazu, dann kannst du natürlich auch kraftvoll sagen, nee, das will ich nicht. Weil Tatsache, es hat ja auch keinen Wert, auch menschlich.
Nee, aber Jürgen, so tief habe ich dann auch nicht gedacht. Also das ist jetzt nicht so eine Arroganz, dass ich denke, ich kann das und ich brauche das nicht, sondern ich weiß schon, dass das sehr wichtig gewesen wäre. Und bis heute ist das eigentlich, man sagt Diplomatie dazu, ne, dass man dann einfach sich doch mit denen zusammentut und nett ist und so. Aber es fällt mir dann so schwer und ich will es eigentlich auch nicht. Und ich habe nie gedacht, ich bin besser oder ich weiß auch, wie gut ich bin oder was ich nicht kann, und das mache ich gar nicht erst so. Also das kann ich ganz gut einschätzen und denke mir dann, ich brauche das einfach nicht. Ich will mich da mit sowas nicht auseinandersetzen. Das ist nicht mein Ding.
Spannend ist für mich an der Stelle auch, dass es früher auch so war, dass man so bestimmte Lager hatte, mit denen man sich gut stellen sollte. Ist es ja heute auch noch.
Du sagst es. So bin ich aber groß geworden in der DDR mit dieser Branche, die eigentlich für mich... Ich sage immer, der Kapitalismus im sozialistischen Mantel war.
Ja.
Es war für mich eine kapitalistische Branche schon von Anfang an, weil ich mit Leuten zu tun hatte, die Profis waren. Und die haben immer in den Westen geguckt, wie läuft das da, wie macht man das, wie geht es, wo holt man das meiste raus, so. Wen stellt man da auf die Bühne, schaffen die das so. Ich war auch ein Ackergaul für jemanden und für mehrere und habe das Wenigste daran verdient. Da konntest du kaum eine Wohnung davon bezahlen. Die anderen haben davon profitiert, aber das war meine harte Schule. Und die habe ich aber auch mit Peter zusammen durchgestanden. Das war ja das. Alleine hätte ich das vielleicht auch gar nicht so geschafft, glaube ich. Aber zu zweit haben wir uns dann immer wieder Kraft gegeben. Ne?
Was waren das für Menschen, von denen du gerade gesprochen hast?
Du kennst sie. Ich glaube nicht, dass wir darüber reden sollten, weil du kennst die Menschen, du hast das alles live auch miterlebt, Jürgen. Und da hast du schon gemerkt in der Branche, wenn die Manager von großen Bands das Gefühl haben, sie werden entlassen, weil die Band sich selbstständig frei macht und selber entscheiden möchte. Und nicht irgendwie, dass ein Manager sagt, du, morgen hast einen anderen Bassisten auf der Bühne stehen oder einen neuen Gitarristen, wo ich denke, nein, das mache ich nicht mit. Auf gar keinen Fall. Ich will mit denen, das sind Kollegen, ich will ein gutes Klima, ein gutes Feeling auf der Bühne haben. Ich kann ja nicht einfach, das sind doch keine Schachfiguren, die einfach mal hin, her, nein. So. Und das war schon, du weißt das, die harte Schule. Und das fand ich auch gut damals von dir, diese ganz loyale Haltung, ganz geradlinig. Bei Fernsehsendungen haben wir das öfter erlebt, wenn solche Menschen dann durch die Gänge gingen und dann wirklich lauthals so, bah, gebrüllt haben. Und ich werde ja dann 2 Meter groß, ne? Ich weiß gar nicht, wie das geht. Wieso?
Ja.
Gehe ich jetzt ganz gerade vorbei und sehe den links nicht und die rechts nicht und jetzt bin ich hier und mach das mal. Ja. Es war mutig. Ja. Hinterher habe ich manchmal so gedacht, das geht, kann man eigentlich gar nicht machen. Die müssen denken, ich habe einen Knall. Aber das war mir wurscht. Ja.
Was hast du jetzt gemeint, was du gut von Jürgen gefunden hast?
Diese Gradlinigkeit als Moderator bei Bong zum Beispiel, wenn wir Fernsehen gemacht haben und es gab so Absprachen und wir hatten ja schon unsere Band umbenannt und dann gibt's immer noch mal ein Gebrülle hinter der Bühne, weil eben dann Manager da sind und die haben dann alle Angst, dass ihre Bands sich auch lösen. Ne? Und dann gibt's komische Gespräche und ich höre das und denke, Tür zu, will ich nicht. Und Jürgen hat es ganz einfach, hat es auch ignoriert. Und das habe ich ja mitbekommen und hat sich dann auf keine Seite gestellt. Und das war das Gute.
Ja, weil es ging um die Sendung, es ging um euch, es ging um das, was wir für unser Publikum gemacht haben.
Genau, ging um die Unterhaltung und wir wollten einfach eine gute Fernsehsendung machen und das war super, war immer super bei dir.
Und klar gab es da im Background überall gab's Leute, die...
Das ist Konkurrenzdenken, das ist wirklich, das kann man sich gar nicht vorstellen.
Ich finde es ganz interessant, dass du es auch ansprichst, weil unsere Hörerinnen und Hörer natürlich dann auch... hören, mal wieder auch aus anderem Mund und noch von der anderen Seite beleuchtet von dir heute, dass nicht alles so heile Welt war.
Das ist hart,
alles, weil alle haben sich lieb und vergiss es. So wie du sagst.
Das ist richtig hartes Brot. Also das,
Man kriegt auch um viel Geld immer dabei, letztendlich, ne?
Kleines Land, kleine Branche.
Richtig, eine Menge Manager, die hatten schon ihr Grundstück, ihre 3 Autos, und die Sängerinnen und Sänger standen auf der Bühne und haben sich abgestrampelt.
Wir waren hoch verschuldet.
Und haben sich verschuldet für Musikinstrumente und so. Was willst du einen neuen Bass? Dann musst du dir einen kaufen. Ja, du bist doch der Manager.
Ja, und dann 1:10, 1:8 tauschen und dann Kredite aufnehmen und wir haben wirklich also so viel Geld in Sand gesetzt, nur um Technik zu haben, die gut klingt, dass wir halt nicht ostmäßig klingen. Wir wollten halt auch modern klingen, ja. Und das hat ja unheimlich viel Geld gekostet und wir haben uns abgestrampelt. Ich weiß noch, mein Bayer-Mikrofon, mein allererstes Bayer-Mikrofon, Sendermikro, ne, 30.000 DDR-Mark. Die hat ja keinen Musiker gehabt, also ich als Sängerin nicht, ne. Also, Kredit. Wer gibt dir einen Kredit? Kennen wir ein paar, ne?
Ja.
Die haben Geld gehabt, die haben den Kredit gegeben. Also, du warst einfach dann abhängig. Und das war eine Sache, das wollte ich nicht mehr.
Ich hoffe, im Nachhinein, du hast Harry Jeske gefragt.
Den habe ich jetzt auch gesagt.
Der hat nämlich keine Zinsen genommen. Harry Jeske hat dir einfach das Geld gegeben.
Ach, siehste, das ist doch aber schon mal was wert
gewesen. Reden wir zu spät drüber wahrscheinlich.
Nein. Der hat mir nur mal einen Song aufgeschwatzt, den musste ich unbedingt singen, der hat mir gar nicht gefallen, aber das habe ich dann gemacht. Na gut, dann singe ich den,
Erzähl mal so 2, 3 Sachen, Tanz die du gemacht hast.
Tanz im Fieber der Nacht. Was ist das für ein komisches Lied.
Genau.
Aber gut, da musste noch von Harry Jeske ein Song auf dem Album sein, dann bitte. Ja. Das hat mir nicht wehgetan. Ja. Ne?
Erinnerst du dich an Kompromisse, die du machen musstest, so wie dieser eben?
Ja.
Wo du aus heutiger Sicht sagst, war nicht nötig, hätte ich die Bahn.
Doch, Kompromisse waren immer nötig eigentlich so, aber wie weit geht man? Das ist einfach die Frage, was lässt du zu? Und ich habe ja vorhin gesagt, als ich noch sehr jung war und wahrscheinlich auch ziemlich naiv und die Branche noch nicht kannte und eben wirklich Schritt für Schritt die kennenlernte, habe ich mich dann auch mehr und mehr freigeschwommen. Aber in den ersten 2 Jahren war das schon so, dass ich vieles gemacht habe, wo ich dachte, naja gut, die wissen schon, wie es geht. Und es war ja auch so teilweise, ja, muss man ja auch sagen. Ja. Also die wussten schon, im Osten gab es schon viele, also Komponisten, Texter, Produzenten, die einfach gute Arbeit geleistet haben, richtig gute Arbeit. Und die, und ich meine, mich hat's ja dann auch auf den Weg gebracht. Ich bin ja eine Interpretin, ich bin keine Songschreiberin, ich bin eine Interpretin.
Das jetzt im Kopf, was wir eben so gesagt haben, mal auf heute. Wie ist das? Wie ist die Branche? Wie, wenn du es vergleichst? Wir haben ja früher immer nach Freiheit gerufen. Also für ein Mikrofon musste keiner 30.000 Euro mehr oder auf die Schiene oder so. Das ist alles jetzt einfach. Aber was hast du denn heute so für Schwierigkeiten? So wie muss man sich das so vorstellen?
Naja, also nach der Grenzöffnung muss man schon sagen, haben wir von vorne wieder angefangen. Ja. Eigentlich ging alles von vorne wieder los, weil niemand war mehr an der Position, wo er vorher war. Es hat sich alles verändert und uns wurde ja dann auch erzählt und vehement gesagt, also wir wissen, wie es geht, ihr nicht, wir zeigen euch den Weg, wie es geht. So
war es in allen Branchen und in unserer war es auch
in
so.
In unserer auch. Ja, und dadurch, also was wirklich am extremsten war, wir haben vom Live-Geschäft gelebt. Wir sind das ganze Jahr getourt. So, und auf einmal war das weg, total weg.
Ja, ja.
Wir hatten wirklich noch Glück. Petra Ziegler und Band hatte noch sehr viele Fernsehauftritte. Wir hatten ja gerade das Album draußen, Das Eis taut, 89 erschienen. Das
war so ein Glücksfall, war, oder?
Ja, und es war aber Anfang des Jahres schon fertig.
Ja, ja.
So, und dann wollten wir ja noch das Video drehen auf dem Brandenburger Tor mit Ost- und West-Berlin. Und das Fernsehteam von 1199, die hatten alle kein Visa, also hatten kein Visum und die haben das beantragt und wir als Band hatten das schon, weil man hatte uns schon nach zu Festivals geschickt, nach Österreich und also Bregenz, ne, wo wir alle Preise bekamen, also und dann hatten sie uns in die Schweiz geschickt und Belgien, Luxemburg und immer mal so für einen Auftritt, aber keine Tournee halt, so Präsentation.
Aber zu dem Video auf dem Brandenburger Tor kam es ja dann letztendlich.
Ja, ja, das kam dazu, aber es hat eben ewig gedauert und als der Letzte seinen Pass hatte, war dann der 9. November schon da.
Ja.
Und da waren die Grenzen schon auf. Und dann haben wir aber trotzdem, glaube ich, am 11. oder 12. Dezember das Video gedreht, weil wir mussten auch noch auf den Denkmalschutz warten. Die mussten ja auch die Genehmigung geben, weil die ganzen Instrumente da hoch mussten. Besonders Peter, sein Schlagzeug. Das haben sie dann mit einem Flaschenzug da hochgehievt vorne und wir sind an den Seiten hoch. Und dann standen wir da am 11. oder 12., wie gesagt, Dezember im Schnee. Es war der erste Schnee, der kam. Und da oben ist es wirklich gefährlich, weil es gibt keine glatte Fläche, sondern nur so eine Bretter und Lücken und also Stolperfallen, es war nicht so ohne. Aber ich bin auch auf der Mauer gelaufen und die war ja über 3 Meter breit und da war ich wirklich völlig entsetzt, was das für ein Monster war.
Ja.
Ja. Ja, und dann hatten wir dadurch natürlich 90 gute Fernsehsendungen. Also es gab keine, wo wir nicht drin waren.
Ja,
das
ja.
ZDF-Parade, die Goldene Eins in der ARD, die RTL-Löwenverleihung. Jede Sendung waren wir mit dem Titel Das Eis taut drin.
Es war ja auch so eine symbolträchtige Geschichte.
Ja.
Eine Ostband auf dem Brandenburger Tor.
Ja.
Und ich frage mich gerade, die Genehmigung aus Ostberlin wäre gekommen, auch vor dem Mauerfall, vor dem 9. November?
Ich glaube, sie haben sie dann kurz davor gehabt. Ich weiß nicht, ob jetzt diese Genehmigung danach gekommen ist oder das Visa von irgendeinem Kollegen, die da drin wollten, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber es war eben dann, als alles soweit da war, war die Mauer offen. So, und dann hatten sie erst den Termin auf dem Brandenburger Tor mit uns Anfang Dezember.
Und diese Popularität, auch die weltweite Popularität durch dieses Video, weil amerikanische Stationen haben über den Mauerfall berichtet und da ist eine Band, die auf dem Brandenburger Tor, symbolträchtiger geht's ja gar nicht. Und das hat euch natürlich wahrscheinlich auch einen Riesenschub gegeben und eine Bekanntheit nach draußen, war.
Naja, es gab den Schub, aber es war dann trotzdem so, es kam ja keine Live-Veranstaltung und natürlich. Du hast ja nur durch Live Geld verdient, im Grunde genommen. Ich sowieso als Interpretin und das war nicht so. Und Fernsehen hast du ja auch kaum was bekommen.
Ja, ja.
Du hast ja keine Gagen da gehabt, es war eine Aufwands Entschädigung im besten Falle.
Ja, ja.
Ja, und das war schon alles eben anders, aber für uns war das der gute Start und dann sind wir in die USA geflogen mit der Band nach Philadelphia, haben dort den Independence Day und es war der Geburtstag von Philadelphia, genau, ich glaube 3.4. Juli. Und da haben die hier gerade, hier in Deutschland, die D-Mark eingeführt, das weiß ich noch. Und ich sehe dann im Fernsehen, jetzt stehen die alle Schlange wegen der D-Mark, ja, wollten sich ihr Geld abholen. Und wir waren in Philadelphia auf der Bühne mit den Hooters und wir haben vor 500.000 Menschen gespielt. Und man hat uns gesagt, die Bühne, wo ihr steht, diese Bühne, das war die Bühne der Rolling Stones, die haben gerade ihre Welttournee beendet und die stand dann auch noch vor dem Museum of Art auf diesem Plateau, wo, wenn man die Rocky-Filme kennt, der Rocky immer hochgerannt ist und hat trainiert auf diesen Treppen. Und da auf dem Plateau stand unsere Bühne. Also ich konnte das eigentlich überhaupt alles gar nicht fassen. Wir waren nachts in den News. Ne, wir sind vom Flughafen am Flughafen schon, hat man dann gesagt, die Band ist da aus Germany, so, wir machen Aufnahmen, ihr seid nachher in den News. Und dann sage ich, in den News? Ja. Wie jetzt in den News? Ja, ihr seid in den Nachrichten. Okay, wir ins Hotelzimmer. Und das fand ich schon so witzig in Philadelphia, dieses Hotelzimmer, die Fenster, die waren wie im Wilden Westen, die man so hochschob. Ja. Ne? So. Denke ich, das ist aber auch ein bisschen tricky hier. So, jetzt, ich sage, Peter, wir haben keinen Fernseher. Kein Fernseher. Wie? Das kann ja nicht sein. So, überall geguckt, hat Schrank aufgemacht, Kamera rausgefahren, der Fernseher aus dem Schrank. Da war ich schon das erste Mal platt, schnell angemacht, die News gesehen. Also, die haben uns wirklich gefeiert. Also, wir waren ja Aliens für die.
Ja, klar.
Ja, die kommen da.
News ist bestimmt cool, aber Top of the Pop wäre besser gewesen.
Ja, und es gab von Philadelphia aus auch, wir hatten ein Management aus Hamburg mit und es gab eine Anfrage für eine Tour durch Kalifornien. Mhm. Und die wurde eigentlich überhaupt nicht, es wurde gar nicht beachtet, nicht darüber gesprochen. Es ist im Sande verlaufen. So. Aber ich denke dann immer, es sollte eben nicht sein und wer weiß, wofür es gut ist.
Aber vielleicht, Petra, vielleicht ist das die erste Erfahrung einer neuen Welt. Ich könnte auf Anhieb 25 Manager nennen, die Weltkarriere versprochen haben.
Ja, ja, die haben wir auch kennengelernt.
Also auch mehr als Moderator. Und ich zitiere dich, ist alles irgendwie im Sande verlaufen. Ja. Aber beim ersten Treffen, wenn du am Kudamm sitzt, beim Latte Macchiato, glaubst du die Scheiße.
Ja, Jürgen, ich habe immer zu Peter gesagt, du, wir trinken hier 10.000 Kaffees, sitzen uns den Hintern breit und die labern uns die Ohren ab und wir hören, die erzählen uns das Blaue vom Himmel und es passiert gar nichts.
Ja.
Und das ist uns ganz oft passiert. Aber wir haben auch ganz tolle Leute kennengelernt. Also das muss ich auch sagen. Durch diese Fernsehsendung haben wir ja dann eben Götz Kiso kennengelernt von der Polydor damals. Haben wir einen tollen Plattenvertrag bekommen. Der hat immer gesagt, Frau Zieger, machen Sie keinen Fehler, kommen Sie zu uns. Und ich denke, was will der denn? Es war für mich alles so, was machen wir denn jetzt so?
Ja,
und dann haben wir das aber gemacht und das haben wir auch nicht bereut. Und das war aber dann die nächste Schule, ne, wie da was läuft. Also da war es ja auch ein bisschen ostmäßig, weil mit der Werbung, wenn du jetzt Promotion machen sollst, willst, musst, ne? Na, müssen wir im Osten nicht machen, da ist sie ja bekannt. Das kannst du vergessen, die haben mehr Platten im Westen gekauft von mir als im Osten, weil sie uns im Osten nicht mehr wollten. Die hatten uns jahrelang, brauchten sie nicht mehr. Nee, die kennen wir.
Ja, ja. Da muss man den Menschen, die jetzt heute wieder kommen zu den Konzerten und die wieder unsere Sendung hören und sehen und sich freuen. In dieser Zeit war doch klar, fast 40 Jahre eingesperrt und plötzlich geht die Welt auf.
Das war normal.
Naja, natürlich sagt man dann mal, komm, jetzt Pullis habe ich immer gehabt, war toll, aber jetzt legen wir was anderes.
Ich konnte es auch verstehen.
Ja, das haben wir auch halt im Radio.
Ja, aber wie gesagt, es war eben, wir hatten eine Übergangszeit und haben trotzdem niemals gesagt, goodbye und come back, so wie andere Bands.
Ja. Naja, so Marketing-Tricks,
Es gab uns immer und wir haben immer durchgezogen und haben gedacht, so, wir treffen die noch und wir werden sehen, wir haben dann auch mit Dieter Falk produziert und mit Helmut Zerlett und wir hatten einfach tolle Leute. P. Werner hat Texte geschrieben, Hartmut Engler hat für mich geschrieben Texte, also wir hatten ein tolles Umfeld, aber es ist eben nicht so eingeschlagen, wie sich das die Plattenfirma gewünscht hätte, weil es die Zeit hat es einfach nicht hergegeben. Ja. Ne? Und trotzdem haben wir weitergemacht und heute treffe ich noch Hermio Klein. Ja. Hermio Klein war ja auch in Hamburg, also ein ganz angesagter, toller Kerl, der viel bewegt hat. Und wir grinsen uns heute an und sagen, siehst du, Hermio, uns gibt's noch.
Ja, ja, genau.
Das ist schön, wenn wir uns in Dresden treffen. Ja, wir machen immer mal auch Hope-Galas mit und helfen, unterstützen. Und dann denke ich, das ist irgendwie witzig, ne? Jetzt, so, ich als Rentnerin, ich bin gerne Rentner, ich sage, du, ich bin der arbeitende deutsche Rentner, ich bin noch dabei, es macht mir noch Spaß.
Es hat auch nie einen Plan B gegeben, oder?
Nee, habe ich gar nicht drüber nachgedacht, weil ich lasse es auf mich zukommen und es kommt immer anders, als man denkt, ne? Das ist ja auch so ein Ding. Was willst du dir jetzt in den Kopf machen und du planst, da habe ich eine Freundin, die macht sich so viele Gedanken, da sage ich immer, du, es kommt dann wieder anders, dann bist du so enttäuscht, brauchst gar nicht nachdenken, lass es auf dich zukommen.
Ja, ja, ja.
Ja, so.
Nee, wenn man ein Ziel hat, dann muss man das verfolgen, denke ich. Wenn man da anfängt, auch immer darüber nachzudenken, habe ich einen Plan B, ist Energie, die müsste man eigentlich in die andere Sache stecken, glaube ich, oder?
Ja, ja, absolut. Ne? Und ja, du musst, wir haben auch dann immer versucht, noch einen Manager zu finden, ne, für die Band. So Petra Zieger und Ben haben wir dann einen Manager. Dass Peter nicht alles an der Backe hat, das war auch so viel für ihn, ne. Aber jedes Gespräch habe ich hinterher gedacht, da sage ich, Peter, was meinst du? Dann sagt er, ich weiß auch nicht. Wie, welche Richtung geht denn das, ja? Da kriegst du vorgeschrieben, man macht eine Tournee im Jahr. Und alles andere ist Tingeln. Ich sag, wieso Tingeln? Das ist unser Leben. Das ist nicht Tingeln. Das ist unser Brot.
Ja, ja, ja.
Das war schon ganz anders, ne? Und witzigerweise heute, ich muss darüber grinsen, ne? Dann denke ich immer, ach, guckst du dir alle an. Die Westkünstler mussten alle lernen, live oder im Voll- oder Halblebeck, weiß ich nicht, ist mir auch egal, 1,5 Stunden, oder 2 Stunden oder wenigstens 1 Stunde durchzuhalten. Das haben die ja gar nicht gemusst und nicht gewollt und nicht gekonnt. Nach 3 Titeln waren sie heiser. Und dann habe ich so gedacht, ich kann das. Ich habe das gelernt. Und ich habe auch gelernt, auch mit Krankheit zu arbeiten. Also für uns war immer, Mucke geht vor Katastrophe. Ja, das bedeutete, ist egal. Nur wenn ich in der Waagerechten bin und es geht gar nichts mehr, dann bleibe ich zu Hause. Dann ist es so. Aber ich habe mich spritzen lassen, ich habe sonst was gemacht. Also mit Fieber hat mein Bassist gespielt und es ist Peter mit einer gebrochenen Hand. Da hat er eine Flasche Wodka getrunken und sagt, scheißegal, da gehen wir jetzt durch.
Genau.
Rock'n'Roll. Aber wir haben es durchgezogen.
Es war nicht immer einfach, deswegen habe ich gedacht, vielleicht denk mal als Musiker dann zwischendurch auch mal, vielleicht werde ich Manager bei einer anderen Band, aber ich glaube,
das Theater willst du nicht am Hals haben, glaube ich.
Aber deine Lebensphilosophie ist, glaube ich, habe ich irgendwo gelesen, nicht immer nach den Sternen greifen, also weitermachen und gucken, was geht und was sich daraus ergibt.
Genau. Ja, man muss sich schon ein höheres Ziel setzen, vielleicht, das mache ich aber nicht, sondern ich denke, ach, das wäre jetzt nicht schlecht und wenn es klappt, ist schön und wenn nicht, dann ist es eben so. Ja, es gab so Fernsehsendungen im ZDF, wo ich dachte, da wäre ich ja zu gerne. So Carmen Nebel zum Beispiel, ja. Mit der haben wir Rosen für die Frauen gemacht in Dresden. 30 Veranstaltungen im Kulturpalast. Du glaubst nicht, dass wir einmal die Chance hatten, in diese Sendung zu kommen. Da kannst du dir die Finger wund schreiben, es funktionierte einfach nicht. Warum auch immer. Es liegt sicher nicht an Carmen, aber es war einfach so. Ja, also wir haben internationale Künstler, also es tut uns leid. Dann denke ich, was sind wir eigentlich? So. Und irgendwann denkst du dir, pff, was bringt's? Und heute, früher hat man ja, da muss ich jetzt auch nochmal sagen, früher hat man, wenn man ZDF-Hitparade gemacht hat, Platten verkauft, CDs später noch verkauft. Heute, wenn du Fernsehen machst, kannst du es in deine Vita schreiben. Schön, ich war bei der Sendung und weiter.
Du triffst deine Kollegen und wenn du Glück hast, haben wir auch Zeit, zueinander zu reden, aber mehr nicht.
Ja.
Ist auch, so. Der ist wohl da auch nicht so viel zu verdienen. Nicht als auch Fernsehgage. Ja.
Aber was erzählen sie dir dann? Muss ich jetzt auch mal sagen. Jürgen, Steffi, ich meine, wenn man sich so im Smalltalk unterhält, ist es immer alles, ach, alles ist easy, alles ist schick und schön. Keiner erzählt dir doch wirklich, wie es ihm geht. Wenn du hinter die Kulissen schaust, können sie nicht mal die Miete bezahlen heutzutage, ne? Weil eben alles so extrem geworden ist. Und das ist jetzt noch viel, viel schlimmer, als wir uns das hätten je erträumt, wo du denkst, das kann jetzt nicht sein. Kultur ist nicht systemrelevant. Was ist das für ein Scheißsatz? Entschuldigung, aber das geht gar nicht. Oder?
Ja, Kultur ist wichtig und Kultur ist breit aufgestellt. Also
so ist
wir
es.
Reden hier ja nicht nur, soweit kenne ich dich, über Rockmusik und Schlager, sondern Kultur ist viel.
Ja.
Und wenn man sich ansieht, dass da die Wertschätzung oder wie die aussieht mit Zuwendung und dergleichen mehr, wo hast du völlig recht, das halte ich auch für eine Fehleinschätzung.
Weil das sehr, sehr, Katastrophe. Sehr wichtig ist. Ja. Und wir wissen ja natürlich, ich weiß heute auch, dass die DDR also so clever war, dass die die Kultur hat hochleben lassen, um das Volk ein bisschen ruhig zu stellen oder in eine Lage zu versetzen, wo sie nicht ganz so... so. Ja. Aber das ist mir später dann auch klar geworden. Aber wir wissen, es tut gut. Und wir brauchen etwas, was uns allen gut tut. Und das ist einfach Kunst und Kultur.
Ja. Ja klar, es gibt aber auch Gesellschaftsordnungen, die Kunst und Kultur nutzen für ihre Zwecke.
Sicherlich.
Und das haben wir in der DDR erlebt, da kann man
sagen. Die Sportler haben sie ja auch benutzt, ne? Also ich meine, das ist auch denen klar, ne? Aber trotzdem haben wir das gemacht, was wir lieben und was wir können.
Ja.
Wir haben das nicht, uns wurde das nicht aufdoktiert, sondern wir haben das eben einfach gemacht und wir mussten es auch studieren. Wir konnten nicht einfach sagen, ich bin jetzt mal Sängerin, ich bin jetzt mal hier. Nein, nee, das musst du schon einen Abschluss machen, dann kannst du nicht einfach so loslegen. Heute kann jeder alles machen.
Uns kam nie irgendwer, der gesagt hat, du musst jetzt mal ein Friedenslied ins Repertoire nehmen oder so.
Na, wenn er das gesagt hätte, hätte ich gesagt, ne, mach ich nicht, ich mach, was ich will.
Ja.
Ich bin ein Witter.
Ja.
Furchtbar. Ja. Es hat mir auch nicht gut getan. Ich weiß noch, ich habe Dieter Thomas Heck, ich hatte eine Fernsehsendung in Baden-Baden, war wunderschön und die Ragenhild von Dieter Thomas Heck, die Frau, kam zu mir und sagt, also das, was du da anhast, das kannst du nicht anziehen. Und ich hatte so Lederhotpants an und eine schöne, tolle Bluse dazu, eine weiße. Und ich wollte singen, ich hatte ein schönes Lied. Liebe gibt es nicht zu kaufen, ne? Und dann sagt sie...
Falsch angezogen dafür.
Und dann hat sie gesagt...
Und
dann hat sie gesagt, nee, oder Lust, ich glaube Lust habe ich da gesungen. Mhm. Und ich weiß noch... Jürgen Dries hat das moderiert. Ich habe Lust gesungen. Ich habe Lust, mich schweißnass und schwindelig zu drehen. Und da hatte ich diese Sache an und dann sagte ich, kannst du nicht die Jeans anlassen von der Probe? Ich sage, nee, kann ich nicht. Ich habe nie wieder eine Sendung gekriegt. Da wissen, das hat sich erledigt damit. So war das.
Ja.
Ich wusste dann auch, warum. Aber
Take
it easy.
Naja. Ja, das ist schon ein spannendes Metier. Also das ist schon so viele Feinheiten und so viele Fettnäpfchen, Stolperfallen.
Aber man muss schon stark sein.
Da muss man stark sein, oder?
Aber in dem Gespräch fast mehr nach der Wende als vor der Wende, habe ich ein bisschen das Gefühl. Vor der Wende war irgendwie klar.
Naja, pass mal auf, Steffi, vor der Wende kann ich dir sagen. Angefangen habe ich mit meiner eigenen Band. Also nach Berlin sind wir 1982 gezogen und 83 haben wir die ersten Tourneen gemacht. 85 haben wir die Band umbenannt, ne? Von Smokings zu Petra Zegern Band.
Ja.
Und 89 war die Wende. Na, wie viele Jahre sind das denn?
Ja.
Das ist ein Witz.
Mhm.
Das war nicht viel.
Ja, ja.
Aber in der Zeit hatten wir eben diese Hits, Traumzeit, Katzen, Superfrau, der Himmel schweigt, diese Songs, die uns wirklich dann auch später getragen haben. Und bis heute wollen die Leute das hören, weil die sind mit mir alt geworden und hören die Lieder immer noch gerne.
Aber das ist das Schicksal jedes Musikers, der irgendwann 1, 2, 3, 4, 5 Hits hatte, der muss bis zu seinem letzten Ton immer wieder diese Lieder spielen.
Ja, aber Jürgen, wer hat denn so viele Hits?
Ja.
Müssen wir jetzt auch mal fragen. Manche haben nur einen.
Ja.
Also ich freue mich, dass es mehr sind, die Leute kennen. Das finde ich total klasse.
Ja, ja. Das ist dein Podcast. Du erzählst sehr viel über dich. Wir erfahren sehr viel über dich. Das ist okay.
Nee.
Aber als Beispiel will ich ganz kurz hier mal einwerfen, weil das nicht mein Podcast ist. Aber ich habe die Eloise kennengelernt hier, den Barry Ryan. Und wir waren auf Tour und Barry Ryan hat, ist jetzt 5, 6, 7, 8 Jahre her, hat eine neue Version von Eloise gehabt, mit Groove, so, das hätte auch von Wolfgang Petri sein können, so wie alle verwurschtelt wird heutzutage. Und hat sich gewundert, dass der Song, der ja immer ein Welthit war, nicht so den großen Erfolg hatte. Ich sag, bist du bescheuert? Spiel die alte Möhre!
Ja.
Die Leute wollen doch das hören, so wie sie es kennen. Und das hat er auch gemacht und die Leute haben auf den Stühlen gestanden.
Aber das geht mir genauso. Bei diesen alten Songs aus den 70ern, muss ich sagen, geht es mir wirklich genauso.
Original, oder?
Ja, weil die waren auch, die haben so andere Sounds gehabt und die waren so extrem, so emotional auch. Also wenn die diese Hammond-Orgeln und das Zeug da angesetzt haben, es war einfach geil.
Ja, ja.
Ja, das kann, gerade bei dem Song.
Ja. Und das passte ja auch, und dann ist noch, die passten ja in die Zeit.
Ja, absolut.
Und du warst ja damals mit eurem Sound, ihr wart ja ganz vorne. Wir hatten die neue Deutsche Welle.
Genau.
Und wir hatten Arndt Bause, der plötzlich anfing, Spielfeinde aber zu komponieren.
Ja.
Und so weiter und so fort. Gibt einige Beispiele. Und alles schick und schön. Da war ja schon, hallo, Deutsche Welle, was macht
du
ihr?
Du kommst
machen
nicht
wir
in
schon
mein
lange.
Bett, genau.
Ja, so bei
am FKK.
Und das, richtig, und dann warst ja, du.
Schmusen, ja. Genau.
So, frech. Aber wenn diese Songs jetzt, behaupte ich jetzt einfach mal, widersprich mir, so macht, wie heute alle, fast alle Schlagersongs sind, in dem gleichen Rhythmus, in dem gleichen Sound, mit dem gleichen Groove.
So boring.
Ja, oder?
Ja, du kannst es kaum noch unterscheiden oftmals. Also da musst du ganz extreme Stimme haben, wie vielleicht Michelle oder so,
ja.
Wo du sagst, das hörst du raus, oder Roland Kaiser, ja. Aber die meisten klingen wirklich sehr Mainstream und das, aber gut, wenn das Volk das so will, dann ist das eben so. Ja. Also entweder man schwimmt mit und ist dann eine oder einer von vielen oder man hebt sich ab.
Ja, ja. Und Roland Kaiser ist bestimmt nicht bis heute in seinem Alter so erfolgreich, weil er das hätte gemacht. Also er hat es ja nicht getan. Seine Songs waren immer seine Songs. Klar sind sie jetzt moderner, aber niemals so. Nee,
ich glaube, er ist auch sehr eigenwillig und sagt, was er will und was er nicht will. Absolut. Und das ist wichtig.
Ja, was hörst du so für Musik?
Ich höre fast alles. Also mich kannst du mit allem belagern.
Ja.
Bis hin zur Volksmusik und auch zur Oper. Mhm. Also wirklich, da ist die ganze Range drin und das finde ich auch total spannend und interessant. Mhm. Also als wir damals in Bregenz das Festival gewonnen haben mit der Band, da war ja auch die Grenze noch zu und da hatten wir wirklich alle Preise gewonnen, die es irgendwie gab mit dem Titel Übermut. Ne? Im Übrigen ist ein tolles Lied und auch gibt's ein tolles Video dazu. Aber von da an, von diesem Festival an, haben wir uns mit Leuten angefreundet, die bis heute unsere Freunde sind. Mhm. Und von dem Jahr an sind wir auch jedes Jahr, wir wurden dann, nachdem wir gewonnen hatten, wurden wir nochmal eingeladen, das Jahr drauf als Festivalteilnehmer. Also wir haben den Show-Act gespielt und ich war in der Jury. So. Und von da an sind wir immer nach Bregenz gefahren und bis heute gehen wir auf die Seebühne und schauen Opern. Auf der Seebühne zum Beispiel, es ist ein Wahnsinnsspektakel und ich erfreue mich dann immer so, weil das noch Opern sind oder Operetten auch mit ganz viel Kostüm. Und mit extrem geiler Kulisse. Es ist wirklich Wahnsinn so. Und dann noch die Atmosphäre.
Kennt die Bregenz Bühne und eine Oper aus dem James Bond Film?
Ja, natürlich, genau. Und das haben wir dann. Du, diese, was du da siehst, das haben wir die Oper erlebt. Ja, das ist sensationell, dort zu sein. Am Bodensee zu sitzen, die Sonne untergehen zu sehen im Bodensee und dann diese ganze Atmosphäre. Also da liebe ich die Oper. Und ich bin ja auch mit Peter, als wir noch in Weimar gewohnt haben, sind wir auch, ich sage, zu Weihnachten gehen wir in die Oper in Weimar und in Erfurt auch. Mhm. Ja, ich meine, als ich Kind war, bin ich in die Oper in Erfurt gegangen, weil mein Onkel war Bratschist. Mhm. Und immer wenn dann Generalproben waren von irgendwelchen Stücken, durfte ich mit meiner Mutter hin. Und das hat mich dann sehr fasziniert. Und deshalb wollte ich eigentlich auch als Kind, dachte ich, gehe ich in Opernchor. Das wäre was. Die haben die schönen Kleider angehabt und so im Chor. Ich war ja dann auch im Chor als Kind, ne? Mhm. Und da dachte ich, das gefällt mir. Aber es hat sich eben dann doch Step by Step so anders entwickelt.
Ja.
Ne? Aber ich höre eben auch, wie gesagt, Schlager. Ich kenne jeden Schlager aus den 70er Jahren. Oftmals, wir waren jetzt am Wochenende in Zittau. So, jetzt hatten die eine alte Musicbox dort.
Ja.
Die lief. Es war so toll. Ja. Und wir haben dann in der Nacht nach der Veranstaltung noch da gesessen mit dem Veranstalter. Und ein Lied kam nach dem anderen, das knallrote Gummiboot und all diese Lieder, Marina, diese ganzen Lieder. Ich sage, wieso kenne ich die denn alle? Ich verstehe es gar nicht, aber weil mir das ist einfach so, es gefällt mir. Und ich habe auch immer gerne getanzt, deshalb tanze ich heute noch so viel auf der Bühne und bewege mich. Das ist auch gleichzeitig mein Sport. Dann denke ich immer, kann ich nicht mal weniger machen? Nee, kann ich nicht.
Kannst du nicht mal zu Let's Dance gehen?
Nee. Das ist mir zu stressig. Du, das ist, glaube ich, richtig harte Arbeit. Und ich weiß, dass sich natürlich auch Kollegen da schon richtig verletzt haben und der Ehrgeiz. Und na, das ist schwierig. Ich weiß, ich habe mal eine Fernsehsendung gemacht im Osten. Da musste ich tanzen mit dem Fernsehballett und gleichzeitig singen. Das habe ich kaum hingekriegt.
Ja.
Das war so tricky. Für mich war das total schwer. Das
ist nochmal eine andere Nummer.
Ich konnte das nicht. Ich kann einfach so für mich tanzen, wie es so aus mir rauskommt. Aber dann noch die Schrittfolge und alles. Ein paar Schritte sicher kriege ich hin, aber so eine ganze Choreografie, das ist schon hartes Training, harte Arbeit. Nix für mich.
Ja.
Dschungel auch nicht.
Gott sei Dank.
Bei der Show, die man sieht, wenn du spielst, nun jetzt im Augenblick nicht mit Band, aber man weiß ja nie, was noch kommt, da gibt's keine Choreografie, da bist du einfach auf die Bühne, Adrenalin, Einspritzung und Attacke.
Ja, es kommt mit dem ersten Ton aus dem Bauch raus und es ist so, also wie 100.000 Volt, zack.
Ja.
Und dann denke ich manchmal, es ist hinterher, denke ich, ich sehe aus wie eine glühende Tomate. Wirklich, nehme ich dann an und ich, so völlig fertig. Ich brauche immer erstmal Wasser. Wasser ist mein Lebenselixier. Und dann denke ich, oh, schön war's, ja. Also es ist so wie es geht, ne? So wie dann auch meine Kondition ist, wie ich mich an dem Tag fühle. Und selbst wenn ich mich nicht gut fühle, ist das auf der Bühne weg.
Ja.
Das ist verrückt.
Ja.
Ja?
Na ja, klar, das ist.
Da ziehe ich durch, ich mache das und hinterher denke ich, ah, ich habe Bauchschmerzen oder irgendwas ist jetzt.
Aber das ist ja der Kick, den man auf einer Bühne hat. Und wenn dieser Kick vorbei ist, wenn die Show vorbei ist, deswegen gibt es eine Menge Künstler, die danach mit dem Loch, in das sie fallen, nicht klarkommen.
Ja, aber Jürgen, da haben wir auch ein gutes Konzept für uns gefunden, Peter und ich. Wir haben ja oft, also nach der Wende, ganz wenig Arbeit gehabt, also ganz wenig. Und die Zeit haben wir genutzt und haben durch Kontakte, die wir in den Jahren zuvor hatten, auch die Kontakte gepflegt und haben die Leute eingeladen zu uns und ich habe gekocht. Ich habe also gelernt zu kochen, weil ich ja auch, wir waren ja viel in den sozialistischen Staaten unterwegs, da habe ich immer Kochrezepte gesammelt, später dann natürlich auch aus Österreich und Schweiz und über so, wo ich denke, ach, das schmeckt mir, ich muss wissen, wie das gekocht wird. Dann habe ich das Kochen gelernt und das Backen und dann haben wir immer kleine Runden zusammengestellt. Wir haben zu Hause einen sehr großen Tisch, wo wir uns dann gemeinsam treffen können. Und nicht nur aus unserer Branche, also nicht Musiker, weil da geht's ja immer nur um irgendwelche, weiß ich nicht, Harmonien und dies und das und die Höhen und die Tiefen. Und ich denke, oh, ich muss was anderes hören. Ich muss wissen, was sonst im Lande los ist, wie es den Leuten auf Arbeit geht und wer noch was macht. Und und das hat uns dann auch immer gut getan. Und bis heute haben wir Freundschaften, die sind über 40 Jahre alt. Ja. Und da freue ich mich drüber. Auf die kannst du dich verlassen. Wir werden gegenseitig eingeladen. Und wir genießen das sehr, so einen großen, stabilen Freundeskreis zu haben über die vielen Jahre. Weil ich habe keine Kinder. Wir sind zu zweit, Peter und ich, hier in Berlin. Unsere Familien sind ja in Erfurt und Weimar. Na, und so ist das eben.
Ja.
Und freue ich mich, dass wir das so hingekriegt haben, dass man eben so, wenn man Freundschaften pflegt, auch niemals in ein Loch fallen kann.
Ja, ja.
Die fangen dich auf.
Ja.
Wenn es sein muss.
Ja. Wir wissen, dass auch mentale Stabilität zur Gesundheit beiträgt.
Mhm.
Hast du jetzt eben so sehr ausführlich auch mit sehr viel Liebe, Leidenschaft und Glanz in den Augen beschrieben. Das ist gut. Super, wunderbar. Was ist sonst noch so, um dich so fit zu halten? So.
Na, ich gehe immer zum Sport.
Ja?
Montags ist mein Sport. Ich gehe also seit
Cardio und dann Gewichte? Oder
nee, 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 nee. Ich gehe in eine ganz normale, stinkende Turnhalle, wenn das wissen.
Ja, wir
weil
wissen.
Vorher Männer da spielen.
Du wirst es nicht glauben, aber wir wollen es wissen.
Ja, die spielen da vorher und dann ist das manchmal eben auch, wenn da 10 Männer, 15, weiß nicht wie viel da rumrennen, aber wir haben eine große Turnhalle, es ist sehr schön und anschließend gehen wir rein, wir Frauen und wir sind so von 30 bis 70 im Schnitt und das ist eine ehemalige Zahntechnikerin und die macht mit uns anderthalb Stunden Bauch, Beine, Po, ein bisschen von allem etwas, Tai Chi, Kung Fu, ein bisschen Pilates, also Yoga, es sind alle Übungen dabei und auch Erwärmung erst eine halbe Stunde und es ist einfach toll.
Ja.
Und meine Konzerte muss ich ja jetzt auch mal sagen, wenn ich die spiele, das ist mein Sport.
Ja, ja, ja.
Und ich habe das eben gelernt, ne, zu atmen und zu springen.
Ja.
Wo ich dann, jetzt wird's ein bisschen schwieriger. Ich meine, ich werde ja auch älter und denke ich immer, ja, ganz so viel muss ich jetzt nicht mehr machen. Aber krieg das noch gut hin.
Ja. Und ihr reist viel, wa? Ihr seid viel unterwegs, wa?
Naja, also es war viel, viel mehr und wir genießen eigentlich unser Zuhause sehr, freuen uns des Lebens, sagen wir es mal so. Und Corona, muss man auch sagen, hat uns wirklich nochmal richtig gekillt, eigentlich unsere Branche auch sehr.
Ja.
Weil auch da ist so viel weggebrochen. Du kannst viel arbeiten, wenn du kein Geld möchtest.
Ja,
ja, du kannst Benefiz das ganze Jahr machen.
Mhm.
Aber wehe dem, es soll eine Gage fließen oder ein Aufwand, dann denke ich mir, oh nee. Und dann unter den Bedingungen möchte ich es auch nicht machen. Ich glaube, wir sind in der DDR mit einem ganz hohen Standard in diese Szene, in diese Branche reingewachsen. Also es muss gut klingen, es muss eine Bühne da sein, eine Garderobe, alles, was sich eigentlich gehört. Im Übrigen haben wir früher auch immer noch schöne Blumen bekommen, ne? Mhm. Als Frauen. Es gab immer mal einen Blumenstrauß, ja. Ne? So, Pressefest oder was auch ja. immer wir alles gemacht haben. Ja. Also es war ein anderes Miteinander, ein anderes Umgehen, so. Es fällt ja alles flach. Wenn du das nicht in den Vertrag schreibst, dass du eine Garderobe brauchst oder eine ordentliche Anlage, wenn das nicht abgeklärt wird, dann klingt es nicht, dann hast du nichts, wo du dich irgendwo niederlassen kannst, deine Garderobe hinstellen kannst. Und dann sage ich immer, wenn es das nicht geht, Leute, lasst es sein.
Tatsache ist das so.
Ich muss kein Lehrgeld mehr bezahlen. Ja. Naja, und manchmal ist es dann auch so, wo ich sage, komm, wir beißen mal in den sauren Apfel und machen das, weil das kleine Gemeinden sind und so, das ist jetzt so. Und das ist dann auch immer ganz toll, weil die so herzlich und so dankbar sind. Aber wie?
Herr Kessler, du das Chefbüro, Bürgermeisterbüro.
Und dann gehen sie ins Büro, und dann kriege ich seinen Sitz da und dann denke ich, reicht mir, ich brauche ja nicht mehr. Ne? Aber es gibt immer eben auch noch andere Dinge, wo ich dann denke, nee, also jetzt ist auch gut. Das muss man dann auch nicht mehr haben.
Aber du bist schon auch viel im Osten unterwegs, oder?
Eigentlich nur. Ja, wir also nach der Wende, also dann als der Plattenvertrag da war, sollte es ja auch, oder vor der Wende hatten wir ja auch die Chance, ne? Wir haben ja in Weststädten zu Festivals gespielt, also wir hatten schon die Chance. Aber ich glaube, es ist auch mal so ein Satz gefallen, wir brauchen die aus dem Osten, nicht die Sängerin. Wir haben hier unsere, wir haben hier Nena, Jule, wir haben unsere Frauen, so in die Richtung, ne? Und ich weiß gar nicht, ob irgendeine Frau aus dem Osten einen Riesenerfolg im Westen hatte. Ich glaube, es haben einige versucht und
das fällt mir nur gut ein.
Der Osten ist jetzt auch wieder dankbar, ne? Die sind immer, ich sag jetzt nochmal Ost und West oder sagen die neuen Bundesländer, weil sie nun auch vieles erlebt haben und auch erkannt haben und jetzt doch wissen, was sie an uns hatten in ihrer Jugend. Das ist einfach auch in ihnen drin. No?
Du hast ja mit Hardy and Heroes, die ist im Osten geboren, nochmal aufgenommen. Yeah. Ist das dann auch für dich so ein Statement, ich bin aus dem Osten und stolz drauf?
Also ich hätte das jetzt so von mir aus nicht so gesehen, aber ich kann gut dahinter stehen, absolut. Weil für mich ist Ost und West zu sagen jetzt keine Diskriminierung, dass man das teilt weiter, obwohl man immer angesprochen wird, warum machst du das? Und sage ich, naja, und dann weiß ich, wo der her ist und kann auch besser einschätzen, warum er so redet und reagiert, wie er reagiert. Weil die anders erzogen worden. Das ist einfach. Und wir auch. Das sind andere Lebensläufe. Das versteht man dann besser. Und das ist auch nichts, was man negativ bewerten sollte. Auf gar keinen Fall. Aber ich fand das Lied super und ich finde ihn als Typen cool und er ist ein guter Sing-a-Song-Schreiber. Und der bleibt am Ball, also der zieht sein Ding durch, das finde ich einfach gut. So ein schönes Lied.
Ja, das stimmt.
Ne? Und es ist so wahr, es ist so wahr.
Schreibt ihr neue Songs für dich? Wenn ja, wer? Erzähl mal.
Du, das ist jetzt im Moment wirklich jetzt gar nicht mehr unser Thema, wir wollen unsere Songs, die wir haben, die wollen wir einfach draußen nochmal ein bisschen mehr vertiefen. Es ist so viel nicht gespielt worden im Rundfunk, es ist so viel nicht gekommen, wo ich denke... Die Lieder sind wunderschön. Du brauchst keine neuen zu schreiben. Für was? Für wen? Ja, wenn du jetzt eine CD machst, kaum einer hat noch einen CD-Player, du musst dann eine Platte machen, Schallplatte. Das ist jetzt wieder gefragt.
Vinyl ist wieder angesagt.
Und dann denke ich mir, ja, wo gehe ich dann hin? Früher sind wir in die Radiostationen, du weißt das selber, wir sind dann da gewesen und haben versucht, unsere Songs unterzubringen, war auch schwierig, ne? Nee, spielen wir nicht, geht nicht. Also
es ist klar, wir reden ja hier über eine Zeitspanne.
Ja.
Und natürlich hat sich alles verändert. Und das hat sich auch verändert. Was du eben gesagt hast, sagen auch 1:1 mindestens 20.000 junge Sängerinnen im Westen Deutschlands.
Ja.
Weil die Zeit hat sich einfach geändert. Du kannst tolle Songs machen, aber wo gehst du damit hin? Was machst du damit?
Ja, du musst es selber, also pass auf, es ist ja nun heute wirklich so, jeder kann in seinem Zimmerchen, egal wie klein die Kammer ist, etwas produzieren. Ja. Und da musst du nicht mehr wohin gehen. Wenn die jungen Leute, die sind so fit in Social Media, die machen ihre Werbung für sich selber, die machen ein kleines Video dazu, setzen das auf YouTube und machen so viele setzen so viele kleine Spots ins Internet, bis die Leute nicht mehr an denen vorbeikommen. Hm. Also da brauchst du ganz viel Kraft und Energie und Selbstbewusstsein. Und das haben die alle. Ja, die haben ja ein extrem starkes Selbstbewusstsein.
Absolut, ja.
Und das ist das, was die dann natürlich voranbringt. Hm. Ob das gut oder schlecht ist, was die da gemacht haben, spielt überhaupt keine Rolle.
Ja.
So. Irgendwann ist es dann eben, dann denkst du, ach ja, ja, so schlecht ist nicht. Und wo ich denke, okay, aber sie machen was.
Aber du selber bist ja auch viel auf Instagram unterwegs. Genießt du den direkten Draht zu deinen Fans da?
Den mache ich gar nicht.
Nee?
Nee, ich mache überhaupt keinen direkten Draht. Ich setze etwas rein, damit sie wissen, ah, die lebt noch.
Mhm. Okay.
Das ist eigentlich der Punkt.
Der Holzmichel-Effekt.
Ja, thüringisch, obwohl die nicht aus Thüringen sind. Aber das ist so für mich, also... Leute, also die Technik ist ja für mich wirklich so ein Buch mit 7 Siegeln. Das ist für mich der Krampf schlechthin.
Ja,
Und irgendwann hat das jemand für mich angefangen und dann haben die gesagt, jetzt musst du das aber mal alleine machen. Und dann, um Gottes Willen. Und das, was du jetzt siehst, wenn du reinschaust, ist wirklich das Nötigste, was ich dann mir irgendwie gemerkt habe. Das hat aber ewig gedauert. Es war wirklich nicht leicht für mich. Und jetzt mache ich das so gut ich kann. Und dann ist das gut. Dann siehst du, du guckst ja doch drauf.
Ja, wirkt total nett. Ihr beim Winterspaziergang und ein Gruß zu Weihnachten.
Naja, ein bisschen so, ne? Das ist wirklich nur etwas, dass man weiß. Also ich denke natürlich an mein Publikum und ich will ja weiter arbeiten und die sollen auch wissen, ah, die gibt's noch und gucke mal jetzt. Aber ich werde niemals irgendwelche Krankheiten oder irgendwelche dramatisierenden Sachen, die so privat sind, da veröffentlichen, weil das passt nicht zu mir und ich will auch damit keine Werbung haben, weil immer Bad News are Good News und das brauche ich nicht, möchte ich nicht.
Ich habe nur gedacht, der direkte Draht, du kannst selbst bestimmen, was dort steht und das wie du rüberkommst.
Das mache ich schon, aber dass ich kommuniziere nicht. Ne? Also der direkte Draht, das ist schon, dass ich das einfach jetzt kann dann reinsetzen, wir haben hier ein tolles Gespräch und wir haben ein schönes Bild und wir saßen am See und es war kein Schwan da, so. Ja. Sonst sind die immer da.
Ja.
Also wir müssen sie suchen. Also das kann ich natürlich, aber dann hört's auch auf, ja. Und deshalb muss alles andere, wenn Anfragen kommen oder so, über E-Mail gehen und das muss dann Peter wieder machen und das macht er super.
Mhm.
Der Kerl.
Ja. Also.
Du wolltest ja noch ein paar Ehe-Tipps von Petra.
Ich wollte ja natürlich jetzt noch ein paar Tipps für eine so lange funktionierende Partnerschaft. Ihr seht euch zwar nicht im Büro jeden Tag, aber im Studio oder auf der Bühne oder in der Garderobe und so. Und dann noch 45 Jahre.
Mein lieber Jürgen, es werden jetzt 47.
47, okay, Korrektur, 47.
47?
Umso mehr sind wir wild auf deinen Ratschlag.
Es gibt überhaupt keinen Ratschlag, es gibt kein Rezept, es gibt nichts. Bei uns ist Rock'n'Roll. Bei uns brennt auch oft die Luft, aber dann ist sie wieder rein.
Ja. Dann interpretiere ich da rein jetzt Rock'n'Roll. Das heißt pragmatisch, ohne rumzueiern, zu sagen, wie es ist, so und so, pass auf, mein Freund oder meine Freundin, hör mal zu oder so. Zack, so zack, zack, ohne sich was vorzumachen.
Straight. Genau. Klare Ansage.
So würde ich es jetzt deuten.
Ja, und das ist aber auch gut. Also ich weiß immer, wo ich bei Peter dran bin und er weiß es bei mir auch und wir kennen unsere Grenzen und dann ist mal Funkstille so, dann ist das ganz schön ruhig im Haus, dann denke ich, ja okay, ich back mal einen Kuchen und dann ist wieder die Welt in Ordnung.
Der Versöhnungskuchen.
Okay. Und dann sagt er, es duftet aber schön, ich sage ja.
Ja, okay, alles klar. Dürfen wir dir weiterhin euch beiden und dir viel Gesundheit, alles Gute, viel Spaß, tolle Beziehung, tolle Freundschaften, und ein schönes Leben wünschen.
Weiter Rock'n'Roll.
Yes.
Danke, dass wir da sein durften.
Tausend Dank. Das war mir ein Vergnügen, ne? Keep on rocking.
Also wie gesagt.
Auf die Beine,
verstehst du?
Nein, aber ich werde es mir merken.